Wir danken dir nun, Herr, für diese Stunde und bitten dich, dass du in unserer Mitte seist. Wirke durch dein heilig Wort, rühre unsere Herzen an, rede zu uns, um deines Namens willen. Amen. Heute Abend möchte ich über ein Wort reden im Propheten Hesekiel. Hesekiel, 18. Kapitel, den 23. Vers. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht viel mir, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe? Das ist also eine Frage, die gestellt wird an uns. Meinest du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, und nicht viel mir, dass er sich bekehre von seinem bösen Wege, Wesen und lebe? Gott hat kein Gefallen am Tode des Gottlosen. In diesem Wort öffnet Gott uns sein Herz. Und wenn wir in dieses Herz hineinschauen, sehen wir die große Liebe Gottes. Und darüber möchte ich heute Abend reden. Die große Liebe Gottes zu dem Sünde, dass er kein Gefallen daran hat, dass der Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Es ist ein sehr, sehr schweres Thema. Denn die Liebe Gottes ist unbegreiflich groß. Können wir die Tiefen, die Höhe, die Breite davon nicht ermessen. Aber möge Gott schenken, dass der heutige Abend dazu dient, dass wir etwas von dieser Liebe, die er hat zu uns, dass wir die verstehen. Ich möchte mal erzählen von einem schwarzen Zauberer, einem heidnischen Zauberer. Als die ersten Missionare nach Afrika kamen, ging ein Missionar mit seiner Frau, sie waren jung verheiratet, in ein Gebiet hinein. Dort bauten sie sich eine Lehmhütte und begannen, missionarisch tätig zu sein. Nicht weit entfernt von dem Ort war ein berühmter Zauberer. Als der hörte, dass der Missionar gekommen war und das Evangelium verkündigte, schwur er, dass er alles dran setzen würde, um diesen zu vertreiben. Er sagte, auf keinen Fall darf diese Weiße diese Sache hier unter uns verbreiten. Es war ein harter Mann, ein grausamer Mann. Er hatte auch den Todeszauber. Und wissen Sie, wenn man die Zauberer kennt, ist es ganz, ganz schlimm, wie unbarmherzig die sind. Wir hatten einen nicht weit von der Missionsstation, wo wir herkommen. Der hat 3 seiner Kinder getötet. Auf grauenhafte Art und Weise. Den ersten hat in eine Hütte zugesperrt und die Hütte angesteckt mit Feuer und ihn lebendig verbrannt. Den zweiten hat er getötet. Die dritte Person war ein 12-jähriges Mädchen. Die kam zu uns am letzten Tage ihres Lebens und zeigte uns ihren Leib von Kopf bis zu den Füßen, volle Narben. Und erzählte uns, die konnte reden wie eine Erwachsene, was das 12-jährige Kind schon alles erlebt hatte. Wenn es kalt war, nahm er eine ein großes Gefäß, füllte das mit Wasser, ließ nur so viel Luft oben in diesem, dass das Wasser bis hier kam, und steckte das Mädchen hinein und nahm ein schweres Eisen, eine eiserne Platte, und tat die oben drauf. Und da musste sie stundenlang drin stehen in dem kalten Wasser. Und so folterte er dieses Mädchen. Und sie sagte uns: Der bringt mich noch um. Der wird mich töten. Sie sagte: Ich will euch aber eines sagen. Alles, was ich jetzt euch sage, das hört er dort, wo er ist. Er sieht mich auch. Durch diese okkultischen Mächte konnte er hören, was Menschen Kilometer weit weg sagen. Das erlebt man sehr oft. Und sie sagt: Ich kann aber nicht anders, um zu euch zu kommen. Betet für mich. Ich möchte auch in den Himmel. Wir haben das gemacht. Und dann sagte sie: Vielleicht sucht er schon nach mir. Wir sagten: Geh da nicht aus der Vordertür, geh aus der Hintertür. Sie tat das. Sie war gerade weg. Da stand er vor der Tür und sagte: Wo ist meine Tochter? Wir sagten: Warum fragst du uns nach deiner Tochter? Nein, ich will wissen, wo meine Tochter ist. Wir haben ihm nicht gesagt, dass sie dort war, was sie uns gesagt hatte. Aber wir gingen wieder zurück. Und kurz danach hörten wir, dass er sie auf grausame Art und Weise getötet hat. Es war das dritte seiner Kinder, die er umgebracht hat. Glücklicherweise war eine Heidenfrau nicht weit weg mit ihrer Tochter. Die schauten nach den Kühen und haben gesehen, wie er sie erstochen und zerschnitten hat. Aber nachdem hat er schnell Glas genommen, es zerbrochen, es in den Boden hineingesteckt, Blut darüber gegossen. Und dann ließ er der Polizei wissen, dass er seine Tochter gerufen hatte. Und die ist gelaufen, gestolpert, gefallen. Und da hat dieses Glas sie so zerschnitten. Die können grausam sein. Und so war dieser Mann. Sie waren nicht ein Jahr dort. Da starb ihr kleiner Junge. Sie hatten nur einen Sohn. Dieser Sohn war ihr auch Apfel. Er erkrankte und starb. Die anderen sagten: Das hat der Zauberer gemacht. Er hat uns gesagt: Weil ihr nicht weg wollt von diesem Ort, wird er den Sohn töten. Und er hat Gift in sein Essen hineingetan. Und das wurde denn den Eltern gesagt. Nicht lange nach der Beerdigung, der Mann sagte zu seiner Frau: Wir sind gekommen, um das Heil diesen Menschen zu bringen, das Wort Gottes. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Soll das zu viel sein, dass wir unseren Sohn geben für Gott, unser Evangelium? Und sagt: Wir machen weiter. Die Frau erklärte sich auch dazu bereit. Eines Tages musste er auf seine Missionsreise, ging aber zu Fuß in den Bergen. Und als er an einem Berg kam, wo ein tiefer Abgrund war, da hörte er einen Mann stöhnen, als ob er in furchtbarste Not war und Qual, Schmerzen. Er stoppte und horchte, und es schien ihm, als es unten im Tal, im Abgrund war. Er ging bis zum Abgrund und schaute herunter. Und dann sah er eine kleine Strecke weg, nur einen roten Kopf, einen Mensch, und ganz rot oben auf. Er stieg den Berg hinab, ging, und da fand er einen schwarzen Mann. Ein Leopard hatte ihm das Fell vom Kopf gerissen und das hing nun vor seinem Gesicht. Und als er zu ihm ging, da erkannte er, dass es der Zauberer war. Dieser Zauberer war in den Bergen, um sich dort Kräuter zu suchen. Und da fand er diesen Mann. Da hat er ihn getragen, buchstäblich getragen, zurück nach Haus. Als er daheim kam, sagte seine Frau: Du, der Zauberer, der liegt in großer Not, den habe ich gefunden. Ein Leopard hat ihn die Haut vom Kopf gerissen. Und dann sagt zu seiner Frau: Bring mir mal eine Schüssel mit Wasser und Seife und den nehmen wir jetzt auf. Und dieser Missionar behandelte diesen Mann, tat die Haut wieder zurück und nähte die. Wenn man Missionar ist, muss man vieles tun. Und dann nahm er ihn und legte ihn in das Bett seines Sohnes und sagte seiner Frau: Du, jetzt behandeln wir diesen als unseren Sohn. Und das haben sie gemacht, bis er gesund war. Die haben ihm solche Liebe erwiesen, dass dieser harte Zauberer, dieser verstockte Zauberer, es nicht fassen konnte. Und als er gesund war, da sagte: Ich möchte mit euch reden. Und er sagte: Ich kann das nicht verstehen, dass ihr mich so liebt. Ich will euch etwas sagen. Euer Sohn habe ich getötet. Aus lauter Hass und Groll in meinem Herzen. Ich wollte euch vertreiben. Aber ich kann das nicht fassen. Ich glaube, dass ihr das wisst, dass Menschen euch das gesagt haben. Sie sagten: Ja, es ist uns gesagt worden. Er sagt: Wie ist es möglich, dass ihr trotzdem mich so aufgenommen habt und mir solche Liebe erwiesen habt? Wie ist das bloß möglich? Und er sagt: Ich bekehre mich von meiner Zauberei und ich bitte euch um Verzeihung. Ich habe euren Sohn getötet. Darf ich nun ein Sohn für euch sein? Von nun ab will ich die Stelle eures Sohnes nehmen, füllen. Und ich will euch ein Sohn weihen. Und dieser Mann wurde ihnen ein Sohn und half und war von großem Wert im Reiche Gottes. Was hat ihn erfasst? Die Liebe, die er nicht erfassen konnte. Aber, lieben Freunde, diese Liebe des Missionaren kann nicht verglichen sein mit der Liebe Gottes. Weil Gott ist Liebe. Er selbst ist die Liebe. Aber wenn er diese Liebe ausschüttet in unseren Herzen, etwas von dieser Liebe, ist es unbegreiflich und unerfasslich. Wir haben eine Mitarbeiterin, ein junges Mädchen, die ist jetzt verheiratet. Als junges Mädchen steckten ihre Eltern im Heidentum, in der Zauberei und wollten nichts vom Evangelium wissen. Aber dieses junge Mädchen ging zu den Gottesdiensten und bekehrte sich. Als sie daheim ankam, sagte, und die Mutter und die Brüder hörten, dass sie in den Gottesdienst war, sagten sie: Das dulden wir nicht hier. Der Vater war verstorben. Das dulden wir nicht und du gehst nicht wieder in den Gottesdienst. Dann schlagen wir dich. Den folgenden Tag ging sie wieder in den Gottesdienst. Als sie zurückkam, haben sie mit einem großen Knüppel geschlagen. Furchtbar traktiert. Sie sagte aber, es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich bin ein Christ geworden. Und sie sagten, wir dulden das nicht hier. Das nächste Mal ging sie wieder. Die haben sie so geschlagen, dass sie kaum gehen konnte. Aber sie hörte nicht auf. Erstaunlich, wie die Heiden dem Herrn Jesus treu sein können. Sogar kleine Kinder. Und eines Tages kam sie zurück, dann kam die Mutter voller Wut und Ärger und sagt, von nun ab bist du nicht mehr mein Kind. Und zerriss die Kleider von ihrem Leib, dass sie ganz nackt dort stand. Und dann sagte sie, da ist die Tür, am hellen Tage, zur Mittagszeit. Nun gehst du und nenn mich nie wieder Mutter. Du gehörst nicht zu uns, du bist ausgestoßen, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Und dann, im hellen Sonnenlicht, wurde sie vertrieben, nackt, ohne irgendetwas. Und als sie circa 20 Schritte gegangen war, kehrte sie sich um und sagte, Mutti, du kannst alles von mir nehmen, aber die Liebe, die ich zu dir habe, die kannst du mich nicht berauben. Die nimmt keine von mir. Eine Familie, eine Frau in den Bergen sah sie und kam mit einem Kleid und zog sie das Kleid an. Und dann ging sie und suchte Arbeit. Und dort war ein Weiße, der einen Laden hatte. Er war Christ, der nahm sie auf. Sie arbeitete. Als sie ihren Monatslohn bekam, nach dem ersten Monat, da kaufte sie Mehl, Zucker, Brot, Marmelade, alles Mögliche mit dem Geld. Die Hälfte vom Geld kaufte sie Sachen und tat noch mehr Geld dazu und sandte jemand mit diesem zu ihrer Mutter und sagte, das gibst du meiner Mutter. Den zweiten Monat das Gleiche. Den dritten Monat das Gleiche. Nach dem dritten Monat ließ die Mutter sie wissen und sagt, komm zurück. Als sie dort ankam, sagte sie, hatte die Mutter ihre Söhne versammelt und sagt, nun sag du uns, wie ist das möglich? Ich habe das Zeug von dir, deine Kleidung zerrissen. Wir haben dich geschlagen. Du hast Narben, unseretwegen. Wir haben dich gehasst und vertrieben. Wie kannst du uns so behandeln? Wie ist das möglich? Die Heiden kennen nicht solch eine Liebe. Die lieben den Menschen, der Freund ist, aber nicht der Feind ist. Und diese Liebe Gottes in ihrem Herzen hat die Mutter überwunden und die Brüder. Und sie sagten, so, jetzt nehmen wir dich auf als unser Kind und bitten dich, dass du es uns verzeihen wollest. Jetzt bist du frei. Solches kennen wir nicht. Das ist etwas von der Liebe Gottes. Wenn es heißt, Gott hat kein Gefallen an den Tod der Sünde, dann erweist er uns seine Liebe. Das können wir nicht beschreiben. Sein Gefühl, sein Mitleid, sein Erbarmen, seine Gnade zu dem Sünder. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Nicht, weil wir gerecht waren. In unserer Sündhaftigkeit hat er uns geliebt. Es gibt nichts so wie das, so wie dieses in der ganzen Welt. Die Liebe Gottes ist unbeschreiblich mit der er uns liebt. Im Jesaja 43 heißt es, weil du so kostbar bist in meinen Augen und werde ich Nationen für dich geben. Was ist dieses im Menschen, das dem lebendigen Gott so kostbar war? Wissen Sie, als ich in Indien war, sagte ein Inde, da waren circa 20.000 Menschen versammelt in der Versammlung, da sagte, warum sind wir so kostbar in Gottes Augen? Er sagt, weil Jesus für uns gestorben ist. Darum sind wir so kostbar. Die Bibel sagt, weil er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Das war das Höchste und Beste, was er hatte. Seinen eingeborenen Sohn, nicht zwei, nicht mehrere, nur einen. Aber den hat er für sie gegeben. Und wenn sie die einzige Person wären in der ganzen Welt, hätte er trotzdem Jesus für sie gegeben. Und weil er das getan hat, wie soll er nicht mit ihm uns alles schenken? Wenn er das Größte und Beste, was er hatte, gegeben hat für sie, wie sollte er mit ihm nicht alles schenken? Wie arm und mühselig sind wir doch und könnten den größten Reichtum führen. Den größten Reichtum. Erkennen es vielleicht nicht. Wissen es nicht. In China war ein Mann, der wohnte in einem kleinen Kasten, wo er sich kaum drin bewegen konnte. Ganz arm, verhungerte. Bis eines Tages dieser Kasten verbrannte. Und manche sagten, was? Wo wird er sich jetzt aufhalten? Was wird jetzt mit ihm aus ihm werden? Und sie wussten nicht, dass unter ihm ein Goldschatz war. Gold in einem Kasten. Und als das verbrannt war und sie gruben und er was Neues bauen wollte, kam auf diesen Reichtum dort im Boden. Mit dem konnte er sich ein Palast kaufen. Manche Christen und Menschen sind so arm und wissen nicht, dass sie den größten Reichtum haben in Christo. Durch Jesus ist da nichts, was Gott nicht bereit ist, uns zu schenken, was zu unserem Wohl dient und zur Verherrlichung seines Namens. Wie sollte er mit ihm nicht alles schenken? Und was er nicht alles ermöglicht hat durch das Leiden und Sterben Jesu Christi. Durch das Jesus für uns gelitten hat und gestorben ist, hat er einen Reichtum für uns bereit, wovon wir nicht träumen können. In 1830 in Schottland war da ein Mann, der berühmt war im ganzen Lande wegen seinem Diebstahl. In der Zeit gab es keine Autos, sondern Pferde. Und dieser Mann, der hat ein Pferd nach dem anderen gestohlen. Er konnte es nicht lassen. Er war wie besessen von diesem. Dieser Trieb, diese Lust in ihm, wenn er ein schönes Pferd sah, dann war er versucht, dieses Pferd zu stehlen. Wir haben solche Menschen in Südafrika, die Autos so stehlen. Hunderte Autos, Millionen wert. Und dann fliehen sie in die Nachbarländer hinein, die kommunistischen Länder, und dann ist alles aus, findet man keine Spur mehr davon. Aber in den letzten Monaten haben sie viele gefangen. Nun, in 1830 war dieser Mann berühmt für seinen Diebstahl und hauptsächlich Pferde. Und er ging ein und aus ins Gefängnis. Und wenn er aus dem Gefängnis ging, dann sagten sie auf Wiedersehen, du wirst bald wieder zurück sein. Man kann das nicht fassen. Man sollte meinen, wenn er einmal im Gefängnis gewesen ist oder zweimal, dann hat er genug, dann hat er die Nase voll. Aber Es geht genau das Gegenübergesetzte. Die kommen immer wieder. Und dann bekam er viele Jahre Gefängnisstrafe. Und da wurden er mit vielen anderen Gefangenen zu einer Kohlenmine geschickt. Die arbeiteten tief unten in der Grube, Steinkohlminen in Schottland. Eines Tages fiel die Decke, fiel der Felsen und begrub diese Menschen. Da wurde eilends gegraben, haben einige gerettet und meinten so, jetzt haben wir alle. Und als sie aus der Grube waren, aus der Mine, wurden ihre Zeilen gerufen. Da nennt man sie nicht mit Namen, sondern Nummern. Und jede Nummer wurde gerufen. Und da fanden sie, dass eine Nummer nicht dort war. Eilends gingen sie wieder herunter und suchten nach diesem, den sie nicht gefunden hatten. Und wer war das? Das war dieser Dieb. Da fanden sie ihn, war aber tot. Wussten nicht, dass er scheintot war. Wurde zur Leichenhalle gebracht. Nach 3 Tagen sollte beerdigt werden. Nun, Sie wissen ja, wie die Gefangenen beerdigt wurden im 18. und 19. Jahrhundert. Da wurden 2 Gefangene geschickt. Der eine hielt vorne, der andere hielt hinten und da trugen sie den Sarg. Aber als sie liefen, plötzlich fiel der Sarg aus den Händen des, der vorn ging, auf den Boden. Und mit dem Schlag geschah etwas. Erwachte diese aus seinem Scheintod, seinem Tod. Und als sie den Sarg heben wollten, da bewegte sich innen. Und da liefen sie davon. Die sagten, wir gehen nicht wieder dahin. Da gibt es ein Geist, ein Gespenst, ein Spuk. Als sie den Sarg öffneten, da fanden sie diesen Mann lebendig in dem Sarg. Er sagte nur eines. Könnt ihr mir bitte Wasser geben zum Trinken? Und sie gaben ihm, er trank das Wasser. Und er konnte seinen Durst nicht löschen. Er hatte etwas erlebt. Gott hatte ihm etwas gezeigt. Aber er wagte nicht, um es den anderen mitzuteilen und zu sagen, weil er sich sagte, wenn ich ihnen dieses sage, werden sie sagen, ich bin verrückt. Die werden das nicht glauben. Nach 3 Monaten hatte sein besten Freund erzählt, was er erlebt hat. Er sagte, du, als ich tot war, da war ich auf dem Weg zur Hölle. Aber vordem ich in die Hölle ging, sagte Gott mir etwas und sagte, schau her, schau hoch. Und da sah ich den Himmel und die ewige Herrlichkeit und Seligkeit. Ich sah einige dort. Er sagt, unbeschreiblich, die wunderbarste Herrlichkeit. Da war ein Verlangen in meinem Herzen, ach, könnte ich doch auch da sein. Und er sagt Gott ihm, du, weißt du, für dich war die Herrlichkeit bestimmt. Da wollte ich dich haben. Aber durch dein Leben gehst du zur Hölle, fährst du in die Hölle. Er sagt, ich kann euch nicht beschreiben, wie das war. Sein Herz zerbrach, er fiel auf seine Knie und schrie zu Gott und sagt, Gott sei mir Sünde gnädig, erbarme dich meine. Und er sagt, als er wieder zu sich kam, war er im Sarg. Er sagt aber, der Durst, den er hatte, er hat die Hölle nur von Ferne gesehen. Den Durst, der war nicht zu löschen. Tagelang. Er sagt, das war der größte Schmerz, um zu sehen, wofür er bestimmt war. Liebe Freunde, wie wird es sein, wenn wir einfach blindlings durchs Leben gehen und einst, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, er uns sagt, schau her, dafür hatte ich dich bestimmt. Dies war mein ewiger Ratschluss. Dies war mein Wille und mein Plan für dein Leben in dieser Welt. Und was ist daraus geworden? Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir den Willen Gottes tun. Der Herr Jesus sagt, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr. Und Herr in der griechischen Sprache ist Kyrios. Das bedeutet, ich bin dein Eigentum. Und der Herr wird den Kopf schütteln und sagen, nein, ich kenne euch nicht. Nein, ich kenne euch nicht. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Sie bekennen ihn, sie zeugen von ihm, aber er sagt, ich kenne euch nicht. Und er sagt, es werden nicht die Herr, Herr sagen, sondern nur die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Lieben Freunde, lasst uns mal ernstlich diese Sache anschauen. Wie sieht Ihr Leben aus? Wie haben Sie bis jetzt gelebt? Nach dem Willen Gottes oder nach Ihrem eigenen Willen? Nach dem Willen und Wunsch der Eltern oder nach dem Willen Gottes, des himmlischen Vaters? Darauf kommt es an. Wie werden Sie Ihre Zukunft verbringen? Und wo wird das enden? In Deutschland erzählte ich von der interessanten Geschichte, die in Russland geschehen ist. Sie wissen ja, was in vielen russischen Zeitungen erschienen ist. Ich habe auch ein Blatt von der russischen Zeitung. Auch in Deutschland, in Amerika, überall, ich weiß nicht hier in der Schweiz, ob es geschehen ist. Die Russen haben Geburt. Und als sie 14,6 Kilometer Geburt hatten, plötzlich war es, als ob sie in einer Höhle waren. Aber da hörten sie etwas, was sie tief erschreckt hat. Ein Russe, der schrieb, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ich glaube auch nicht, dass es eine Bibel gibt. Wir glauben nicht an einen Himmel. Aber dass es eine Hölle gibt, daran glauben wir. Und da meinten sie, da ist irgendetwas verkehrt gegangen mit ihren Instrumenten. Die hörten solch einen Schrei. Sie sagen, die Menschen, Millionen Menschen in der größten Qual. Ich wünschte, ich hätte es mitgebracht, nur ihnen das vorzulesen. Man wird erfasst, ergriffen davon. Wenn sie beschreiben, welch eine Not und welch eine Qual sie gehört haben. Und das haben sie aufgenommen auf Kassette. Das haben sie gehört. Ich sage nun nicht, dass die Hölle in der Erde ist. Aber was ich sage, ist dieses. Gott redet zu den Russen. Und dass die jetzt so weit sind und in ihren Medien und Zeitungen sagen, wir glauben nicht, dass es einen Himmel gibt. Wir glauben auch nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber dass es eine Hölle gibt, das wissen wir. Das wissen wir. Aber Gott sagt, er hat kein Gefallen an den Tod des Sünders. Kein Gefallen daran, dass der Mensch in die Hölle fährt. Sondern, dass einem jeden geholfen wird. Und dass der Sünde lebe. Das ist Gottes Wille für uns. Im Jesaja 49 heißt es, kann eine Frau ihr Säugling vergessen? Und wenn sie es vergesse, so werde ich euch nicht vergessen. Als ich jung war und Kind war, habe ich oft gesagt, das gibt es nicht. Unmöglich. Eine Mutter kann doch nicht ihr Säugling vergessen. Aber als ich älter wurde, habe ich manches erlebt. Sogar wie ein junges Mädchen ihr Kind in diese Welt gebracht hat und eine Schüssel genommen und gefüllt mit Wasser und das Kind in dieses Wasser ums Leben gebracht hat. Ich habe einige Bilder von Kindern, die gebraucht werden. Wird eine Creme gemacht. Schauen Sie mal aus, wenn Sie Creme kaufen beim Apotheker. Creme gemacht, die soll so gut sein für die Haut. Die regeneriert die Haut. Dass wenn die Haut der Frau nicht mehr so gut ist und sie diese Creme gebraucht, dass das die Haut regeneriert und neu belebt. Wir leben in einem Zeitalter, wo Frauen ihre Kinder töten, um eine Creme zu bekommen, den Gesicht zu schmieren. Wie kann man das erfassen? Das ist Europa. Europa. Das sind Fabriken in Europa, die diese Creme machen. Wie ist solches möglich? Kann auch eine Frau, in der alten Luther-Übersetzung, ein Weib, vielleicht ist es gut, kann ein Weib ihr Kindlein vergessen? Vielleicht die ihr Kind vergisst und tötet, ist keine Frau, das ist ein Weib. Gut bezeichnet in der heutigen Sprache. Aber wenn sie das auch täte, werde ich euch nicht vergessen. Und dann sagte, siehe, ich habe dich in meiner Hand gemalt. Kann man das fassen? Dass Gott einen jeden von uns gemalt hat in seine Hand. Gott hat ein Bild gemacht von ihnen in seiner Hand. Wenn Jesus seine durchbohrte Hand anschaut, dann sieht er in der Narbe ihr Bild. So kostbar sind sie in Gottes Augen. So wert sind sie dem lebendigen Gott. Mit einer unaussprechlichen Liebe. Und er sagt, deine Mauern sind immer vor mir. Und wenn ein jeder Mensch sich von ihnen trennen würde, sie ganz einsam und verlassen wären in dieser Welt, sollten sie nicht einsam sein, wenn Gott mit ihnen ist. Der sagt, siehe, ich habe dich in meine Hand gemalt. Deine Mauern sind immer vor mir. Kann man das fassen? Von Gott geliebt. Jeder unter uns sollte wie besessen sein mit dieser Liebe, mit diesem Bewusstsein von der Liebe Gottes. Und zwar sagt die Bibel, wir lieben ihn, weil er uns zuvor geliebt hat. Und weil die Liebe uns erreicht hat, sollten wir bereit sein, alles fahren zu lassen. Seinetwegen, weil er uns so geliebt hat. Nun, ich habe versucht, mit einigen Beispielen durch ein dunkles Bild zu malen von der Liebe Gottes. Aber das Beste, was ich Ihnen sagen kann, schaut das Kreuz auf Golgatha an. Schaut den Gekreuzigten an. Da sehen wir die Liebe Gottes. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab für uns. Ein Bruder sagte mir eben, du, da stand etwas in der Zeitung geschrieben. Einige schrieben, wenn das stimmt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in den Tod gegeben hat, dann sollte er vor Gericht gebracht werden. Denken Sie sich das mal. Man hört auch tolle Sachen in der Schweiz, nicht? In der schönen Schweiz. Sie schätzen ihr Land nicht. Sie wissen nicht, wie gut sie es haben. Welch ein wunderbares Land. Ich kann das nicht fassen, dass es Menschen sind, die depressiv sind und bedrückt in der Schweiz. Ich sage, in einem schönen Land. Und ich habe schon viele getroffen. Unglückliche Menschen. Wenn es nach den Bergen geht und die Schönheit des Landes, sollte die Schweiz die glücklichsten Menschen der Welt haben. Aber leider ist es nicht so. Aber wenn wir die Liebe Gottes erleben, dann kann es nicht anders. Das ist die stärkste Kraft, die es gibt. Wenn die uns erreicht, dann können wir nicht anders, als dass wir ihn auch lieben. Und schauen wir nur Jesus an, wie er geblutet hat, wodurch er gegangen ist. Dass Gott sich entäußerte, erniedrigte und wurde Mensch. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben ihre Neste. Aber das Menschensohn hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Hatte nicht. Ich habe schon oft gesagt in diesen Tagen, die beste Botschaft für den Kommunisten ist Jesus Christus. Solch einen Führer, solch einen Leiter gibt es nicht. Die suchen alle das Ihre. Aber Jesus, der gab sein Leben für uns. Der starb, sodass wir leben können. Der wurde arm, dass durch seine Armut wir reich sein können. Haben Sie diesen Reichtum schon erlebt? Haben Sie diesen Reichtum schon erfahren? Genießen Sie diesen Reichtum, himmlischen Reichtum, durch Jesus Christus? Das ist ein Vorgeschmack vom Himmel. Das ist nicht zu fassen. Die Liebe, die Gott uns offenbart in seinem Sohn. Seinen eingeborenen Sohn hat er für uns gegeben. Der war bereit, in den Tod zu gehen. Der war bereit, für uns sein Leben zu lassen. Als wir noch seine Feinde waren, als wir Sünde waren, als wir die Wahrheit nicht wollten, als wir uns aufbäumten gegen Gott. Darf ich mit einem Erlebnis schließen aus meinem eigenen Leben? 1951, da fühlte ich den Ruf aufs Missionsfeld, das Evangelium zu verkündigen. Als ich das überlegt hatte, sagte ich, nein, dafür sehe ich keine Möglichkeit, keine Chance. Das bedeutet, dass ich alles verlassen muss. Mein Elternhaus, mein Erbe, alles. Und soll ein armer Schnucke sein in dieser Welt? Nein, auf keinen Fall. Und da nahm ich die Bibel und sagte, Herr, ich werde kein Prediger und Verkündiger des Evangeliums. Ich war weit weg vom Elternhaus dort und sagte, nun Herr, ich gehe zurück. Ich werde ein Bauer. Ich werde die Kirche unterstützen, finanziell, Missionsarbeit. Aber ich persönlich werde nicht gehen. So sagte ich, aber Herr, habe ich dem Herrn ganz klar vorgelegt, alles bis ins Feinste und Kleinste, ins Geringste. Und sage, Herr, so soll mein Lebenslauf sein. Aber Gott, ich will das nicht ohne dich tun. Gib du mir dein Siegel darauf. Und dann hörte ich, dass einige Menschen, wenn sie die Bibel lasen, dass Gott zu ihnen redete. Und da dachte ich, das ist ja eine gute Idee. Dann sagte ich, Herr, hier ist meine Bibel. Gib mir ein Wort, das als Siegel dienen wird, darauf, dass ich nicht ein Verkündiger des Evangeliums werde, dass ich nicht ein Missionar werde, sondern dass ich mein Leben so verbringen kann. Hab's dem Herrn gut vorgelegt, bis ins feinste Detail, dass er genau weiß, wie es verlaufen soll. Und dann nahm ich die Bibel und öffnete sie und sagte, nun gib mir Herr ein Wort, das das bestätigen wird. Und da nahm ich das Wort und mein Auge fiel auf ein Wort. Es war wie mit fett gedruckten Zeilen. Aber nachdem habe ich die Bibel wiedergenommen nach Jahren und gelesen und da war es so wie die andere Schrift. Aber in dem Augenblick hat Gott mir dieses Wort gegeben. Und dies waren die Worte. Und er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zum Menschenfischen machen. Ich habe die Bibel geschlossen, ich wollte die zugemacht und wollte die weit von mir werfen. Und dann sagte ich, so, dann werde ich dir zeigen, Gott, dass ich ohne dich durchs Leben gehen werde. Ich bin nicht bereit, dir zu folgen. Ich gehe meinen Weg und dann gehe ich ohne dich. 18 Monate lang habe ich meinen Rücken gekehrt gegen Gott. Habe ihn meine Faust gezeigt und habe gesagt, dazu bin ich nicht bereit. Ich wünsche es keinem, um das zu erleben und dadurch zu gehen, wodurch ich die 18 Monate gegangen bin. Es war ein Vorgeschmack von der Hölle auf Erden. Nach 18 Monaten konnte ich nicht mehr. Da ging ich in meinen Schlafraum und fiel auf die Knie und nahm die Bibel und öffnete sie wieder. Und als ich sie öffnete, da las ich von der Liebe Gottes. Ich sagte, was? Gott, liebst du mich trotzdem? Trotzdem ich dich mit den Fäusten geschlagen habe? Trotzdem ich mich von dir gewandt habe? Wie ist das möglich? Und mein Herz wurde weich. Und mein Herz zerbrach. Ich weinte wie ein kleines Kind. Ich konnte das nicht fassen. Wie ist das möglich? Nach ein paar Tagen tat ich das Gleiche. Ging auf die Knie, nahm die Bibel und wusste nicht, wo ich öffnete. Und ich öffnete die Bibel und las. Und wissen Sie, wo ich las? Im Johannesevangelium, als Jesus Petrus fragte, Petrus, hast du mich lieb? Und er sagt, hey, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt, weide meine Schafe. Und dann fragte Jesus zum zweiten Mal, Petrus, hast du mich lieb? Petrus antwortete, Herr, du weißt alles, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämme. Und dann zum dritten Mal, als ihn das dritte Mal fragte, da war Petrus traurig, dass er zum dritten Mal fragt und er sagt, hey, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte, weide meine Lämme, meine Schafe. Und das stand Petrus auf und folgte ihm. Und so machte ich es auch. Es war, als ob der Herr Jesus in meinem Raum war und zu mir redete. Und ich war auch traurig, dass er das dritte Mal fragte. Aber wissen Sie, ich wusste nicht, was das in der griechischen Sprache bedeutet. Hast du mich lieb? Der Herr Jesus fragte Petrus, Petrus, liebst du mich, so wie Gott liebt, mit einer göttlichen Liebe? Er sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich wie ein Freund liebe. Dann sagte Jesus, Petrus, liebst du mich mit einer göttlichen Liebe, Agape? Er sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich Phileo liebe, dass ich dich liebe, wie ein Freund seinen Freund liebt. Und das dritte Mal, da sagte der Herr Jesus, Petrus, liebst du mich mit der Liebe eines Freundes, wie ein Freund seinen Freund liebt? Und da zerbrach sein Herz. Wie lieben Sie Gott? Wie weit reicht die Liebe, die Sie haben zu Gott, zu Jesus Christus? Wie weit? Denken Sie mal über nach. Ist das die tiefe göttliche Liebe, die so weit geht, dass Sie Ihr Leben lassen werden für Jesus Christus? Dass Sie ihn über alles lieben? Dass da nichts anderes in dieser Welt ist, was Sie so lieben wie er? Der Herr Jesus sagt, wer Vater, Mutter, Frau und seine eigenen Kinder mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Sind wir seine wert? Wie weit reicht unsere Liebe für Jesus Christus? Wie tief geht die? Lieben wir ihn über alles? Nicht nur wie ein Freund. Sein Freund liebt. Oder ein Freund, seine Freundin. die ihm im Stich lassen kann, sondern ist es eine göttliche Liebe, die bis in den Tod gehen wird für ihn. Das ist die Folge, wenn eine die Liebe Gottes erfahren hat. Dann lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die große Liebe Gottes, die er zu ihnen hat, sollte ihr Herz erfüllen. Ihr Herz sollte überschüttet werden, überfließen. Da sollte es sprudeln in ihrem Herzen. Da sollte es nicht lau sein im Herzen. Sie sollten ein brennendes Herz haben. Ein Herz, das für Gott schlägt, weil er uns so sehr geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Und Sie wissen, dass er niedergefahren ist bis zur Hölle, um ihretwegen. Und nicht solchen Unsinn, dass der Mensch sagt, wenn Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben hat in den Tod, dann sollte der vor Gericht kommen. Die Menschen, die so sagen, die werden noch vor Gericht kommen. Dann kann man verstehen, dass es eine Hölle gibt, wenn man die Liebe Gottes mit Füßen tritt. Wenn man die Liebe Gottes, die er zu uns hat, den Rücken weist, dann verdienen sie leibhaftig die Hölle. Und da kommen sie nicht wieder heraus. Aber wer sich dieser Liebe Gottes öffnet, der kann nicht anders als ihn lieben. Und die ewige Seligkeit ist für ihn bereit. Und wenn wir ihn lieben, dann werden wir seine Gebote halten. Und dann sagen wir, seine Gebote sind nicht schwer. Sie wissen ja von dem Jakob, der musste ja 7 Jahre für das Mädchen, das er liebte, arbeiten. Und dann wurde er betrogen, dann bekam er die Lea und nicht die Rechte, nicht Rahel. Dann hat er noch 7 Jahre gearbeitet. Aber er sagt, es war ihm nicht schwer. Es war wie eine kurze Zeit, 14 Jahre lang, musste dafür schwitzen. 14 Jahre lang. Und es heißt, es war ihm nicht schwer, es war ihm leicht, es war er solch eine kurze Zeit, weil er sie so sehr liebte. Sehen Sie, wenn ein Mensch sagt, ach, es ist so schwer, Christ zu sein. Ach, es ist so schwer, seine Gebote zu halten. Warum ist das? Hat Gottes Liebe sie noch nicht erreicht? Es wird ihnen zu viel? Was machen sie mit der Liebe Gottes? Zertreten sie die? Weisen sie die von sich? Gott hat kein Gefallen an dem Tod des Sünders. Wenn sie auf den verkehrten Weg sind, Gott hat kein Gefallen daran, dass sie sterben. Sein Herz schlägt für sie. Er möchte, dass sie leben. Und darin erweist Gott seine Liebe, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und möge Gott schenken, dass sie diese Liebe erleben. Und wenn sie die erlebt haben, dass sie nicht anders können, also um ihn zu lieben, und dass sie sich seine nicht schämen. Jesus hat sie so geliebt, dass er sich nicht geschämt hat für sie. Er war bereit, verflucht zu sein, am Kreuz zu hängen, ihretwegen. Geschlachtet zu werden als Lamm Gottes für sie. Was sind Sie bereit für ihn? Wissen Sie von dem Mann Gottes in Deutschland, der vielleicht mehr Missionare in die Welt hineingeschickt hat als irgendein anderer Mann? Der stand vor dem Bild mit dem Haupt Jesu und der Dornenkrone. Und da stand geschrieben, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das hat sein Herz als junger Mann vollkommen umgewandelt. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Lasst uns beten. Herr, wir können mit Worten das nicht beschreiben, erklären, aussprechen, was das bedeutet, dass du deinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hast. Dass du uns liebst mit einer großen Liebe, die unbeschreiblich ist. Herr, du kennst einen jeden unter uns. Ich weiß nicht, ob diese Liebe einen jeden unter uns schon erreicht hat. Dass ein jeder unter uns von dieser Liebe erfasst ist. Und dass er nicht anders kann, als deine Gebote halten, dir nachzufolgen, in deinen Fußstapfen zu wandeln. Herr, präge doch deine Liebe tief in unsere Herzen hinein und in unsere Sinne. Lass uns deine Hand nie vergessen, wo du unser Bild trägst und dass unsere Mauern immer vor deinen Augen sind. Dass du uns nicht vergessen kannst. Und möge das zur Folge haben, dass wir dich nicht vergessen können. Und dass es uns nicht schwer wird, zu tun, was du getan hast, dass du dein Alles für uns gegeben hast, dass auch wir unser Alles für dich geben. Und wir danken dir, dass diese Liebe du zu uns hattest, als wir noch Sünde waren, auf dem Wege des Satans zur ewigen Verdammnis. Wir danken dir, aber, dass es einen Ausweg gibt, durchs Kreuz auf Golgatha, durch Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, durch die Liebe, die du uns erwiesen hast. Und möge diese Liebe jetzt zu sehen sein in unserem Leben, dass die, die noch in der Finsternis sind, die, die ins Verderben, auf den Weg des Verderbens sich befinden, dass auch die erreicht werden. Zu deiner Ehre. Amen.